Die Welt geht unter. Corona, Brände in Tschernobyl, Waldbrände. Was ist eigentlich heutzutage los? Aber wir versuchen heute in dieser Folge das alles zu ignorieren. Und deshalb herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Awesome und Average. Und heute ganz speziell mit einer Sondersendung und zwar in vielerlei Hinsicht. Ich muss mal kurz darauf hinweisen, der Moritz ist gerade sehr spontan abgesondert worden. Deshalb machen wir das heute zu zweit und zwar mit einem großartigen Gast, der dann auch die Stellung von Moritz einnimmt. Dr. Jürgen Milzki. Hallo, guten Morgen.
Hey, Professor Doktor, bitte, ja?
Soweit ist es schon. Grüß dich, hi.
Grüß dich.
Ja, Jürgen, ey, du erhältst auf jeden Fall mehr Applaus als Moritz und ich für unsere Jobs momentan, weil du einfach auch in der Szene bist und ja, als Schlagersänger hauptsächlich bekannt bist, als Moderator, aber natürlich auch als BB Jürgen, als Big Brother Jürgen. Deshalb nochmal herzlich willkommen. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist und erzähl doch mal, wie geht's dir?
Sehr gerne. Also mir persönlich geht's super. Ich bin zurzeit in Österreich, weil ich hier auch eine Wohnung habe und war seit der Corona-Zeit schon gar nicht mehr in Deutschland. Und wir haben Gott sei Dank das Glück, hier wirklich über einen längeren Zeitraum schon richtig geiles Wetter zu haben. Und ich wohne hier direkt in der Natur und da kann man auch mal in den Wald gehen. Da sind keine Menschen, da kommt man nicht mit Menschen in Verbindung. Und mir geht's gut.
Cool, bist du dann da mit deiner Family oder bist du komplett alleine?
Ja, meine Tochter, die muss ja arbeiten, aber schon mit meinem Fräuchen.
Ach,
ja.
Arbeiten, ach krass, ist sie schon, schon arbeitsfähig, deine Tochter?
meine Tochter geht bald in die Rente. Also viele denken ja, meine Tochter ist immer noch 9 Jahre alt, so wie die damals war, wo ich im Big Brother Haus war. Da haben halt viele mitbekommen, dass ich eine Tochter habe, die 9 Jahre alt ist. Und viele denken, die wird nicht älter. Nee, die ist jetzt mittlerweile 30, wird die im September, ja.
Apropos Alter, der Moritz ist gestern auch 36 geworden und da fällt mir auf, also erstmal herzlichen Glückwunsch an Moritz nochmal, der ja, wie erwähnt, heute nicht dabei sein kann. Als der Moritz sein Alter erreicht hat, hatte er dasselbe Alter wie du, als du ins Big Brother Haus gegangen bist.
Stimmt, genau. Ich war 36 Jahre alt damals, wo ich da daran teilgenommen habe. Ja.
Ja, wusstest du überhaupt, was du da machst?
Wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich vorgehabt, nur eine Woche da reinzugehen, weil ich selber von mir weiß, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und mir gesagt habe, naja, komm, ich mache den Quatsch mal eine Woche mit, länger halte ich das sowieso nicht aus und dann gehe ich da wieder freiwillig raus. Und aus dieser Woche, die ich eigentlich da reingehen wollte, sind mittlerweile, wenn man das so sieht, 20 Jahre geworden.
Big Brother hat einfach eine Sache ausgelöst und eine Sache in dir geweckt, glaube ich, die dich bis heute begleitet und die einfach eine Sache ins Rollen gebracht hat.
Ja, genau, wie uns gerade die Krankheit so ein bisschen im Zaum hält. Hat das, glaube ich, damals Big Brother auch getan. Ne? Das war auch in den Medien so groß. Und ich habe damals immer gesagt, wenn ich das gewusst hätte, also ich hätte da gerne, ich war ja im Haus und wäre gerne eigentlich so nach 2 Monaten dann rausgegangen, um dann 1 Monat das auch von außen mitzubekommen.
Ja, ja.
Das hat mir so ein bisschen gefehlt, fand ich. Das hatte Slatko, der war ja nur 1 Monat drinne. Der hat das drinne erlebt und dann dann von draußen das noch beobachten können. Das fand ich schon so sehr interessant, weil wir selber, die da drinne gewohnt haben, wir konnten diesen Hype eigentlich gar nicht nachvollziehen.
Ja, ey, war ja auch die erste Staffel, ne? Klar.
Ja, nee, und auch so, wir haben ja nichts Besonderes gemacht, ja. Wir haben da einfach gelebt und man hat uns dabei beobachtet und dann kamst du da raus und wurdest dann in der Medienlandschaft als Superstar verkauft. Und das war auch eines der Dinge, die mir überhaupt nicht so gepasst haben. Und ich habe immer so, also man hat dann gesagt, ja, ihr seid jetzt Stars und so. Und sag ich, nee, Stars, ganz ehrlich, Stars sind andere Menschen, das sind nicht wir.
Ja,
also ich war immer so ein bisschen, ich war immer so ein bisschen so, hab da immer so ein bisschen Abstand von genommen.
Ja, ja, zum Eigenschutz auch, hä?
Auf jeden Fall. Nee, weil ich das auch so, also ich bin ja Realist und wir haben ja wirklich nichts Großes vollbracht. So wie ihr, die in der Medizin arbeiten, ja. Das sind für mich Stars, die Menschen retten, die sich um andere Menschen kümmern. Das sind für mich eigentlich Stars und nicht wir kleinen Pisser da, weil wir da 3 Monate in so einem im Haus waren. Ja, ja. Sache, ich sehe das ganz realistisch.
Na, das Problem
und das
ist,
hat mir auch immer so meine, das ist so auch meine Bodenhaftung gewesen. Ein paar Kollegen, die sind so ein bisschen abgedreht, die haben dann wirklich gedacht, die werden Weltstars. Und dann hat sich das aber auch ganz schnell erledigt.
Ey, aber also zum einen Respekt natürlich dazu, dass du sehr wahrscheinlich dich immer wieder aufs Neue reflektiert hast, weil das sehr wirklich auch sehr wichtig ist, auch nicht, wenn man im Rampenlicht ist, sondern auch generell. Ne? Auch wir müssen uns immer wieder reflektieren, auch jeden Arbeitstag reflektieren, und das ist eine Eigenschaft, die, glaube ich, nicht jeder hat. Und zum anderen, glaube ich, dieses Ding, du warst ja über 100 Tage in dem Haus, das überrennt einen einfach. Du kommst nach Hause und du weißt ja, glaube ich, gar nicht, wer ist als nächstes am Telefon oder wer will als nächstes was von dir.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine Sache, mit der würde ich auch nicht so mal eben klarkommen. Und by the way, das ist eine Sache, mit denen kommen die Pflegekräfte und die Ärzte aktuell auch nicht so gut klar, ne? Die ja momentan im Rampenlicht sind, oder die Virologen, die ganz vorne jetzt momentan in den Medien sind. Da kommt auch nicht jeder mit klar. Das ist wirklich eine Art, da muss man sich eine Art aneignen, um sich selbst zu schützen.
Ja, da muss man wirklich, also für das, was da die Ärzte und Pfleger leisten, da ziehe ich nur einen Hut vor. Aber die werden jetzt so hochgejubelt. Das ist auch gerechtfertigt. Aber warum jetzt erst? Ich hatte schon immer größten Respekt davor, dass das jetzt so emporgehoben wird. Ich fand, das war schon immer so.
Ja, aber es ist ja vor allem wie bei dir. Wir machen eigentlich nichts anderes.
Ja.
Wir machen nichts anderes wie vorher. Und du hast auch in dem Haus eigentlich nichts anderes gemacht wie vorher. Du hast einfach vor dich hingelebt und hast den Leuten gezeigt. Übrigens, Big Brother ja auch ein wichtiger Bestandteil in der im Studiengang, wenn man Psychologie studiert, ne, und Soziologie. Dann werden ja Big Brother und Dschungelcamp werden aus der Sicht der Soziologie aufgeschlüsselt.
Ja.
Jedenfalls, ich will nur sagen, wir machen alle seit Jahren dasselbe, so wie du es auch im Haus gemacht hast, aber das, was drumherum aufgebauscht wird, ist natürlich ja zum Teil eine Belastung oder einfach künstlich, klar.
Dazu muss man sagen, der Unterschied ist, ihr macht sinnvolle Sachen und wir machen einfach sinnlose Sachen. Oder sinnfreie Sachen.
Ja, ich finde aber Unterhaltung auch hat auch seinen Stellenwert.
Nein, ich will nur damit sagen, er hat auf jeden Fall seinen Stellenwert, aber ich will nur sagen, dass das nicht so wichtig ist wie das, was ihr macht. Und ich nehme diese ganze Branche, das sage ich immer wieder auch in Interviews, kann diese Branche, diese Medienbranche und diese Musikbranche, wo ich jetzt seit 20 Jahren mich ja drinne befinde, in diesem Haifischbecken, kann ich nicht ernst nehmen. Ja?
Darf man nicht. Ja.
Also ich nehme mich selber nicht ernst, ich nehme das, was ich mache, nicht so ernst, und ich nehme die ganze Branche nicht so ernst. Ja. Und wenn man diesen Job macht, dann hilft einem das auch dabei, dass man das alles nicht so ernst nimmt und da eigentlich über das, was man da selber macht, schmunzelt, und über diese Branche halt kann ich auch nur schmunzeln.
Hilft dir denn dabei, dass du dann immer den Rückzug hast, dass du jetzt also zum Beispiel in Österreich bist und auch weg vom Ballermann oder weg von der Moderation momentan?
Wenn ich ganz ehrlich bin, genieße ich gerade diese Zeit. Ja, mal abgesehen von diesem fucking Virus, aber ich habe nicht den Stress. Ich sitze teilweise jede Woche 6 bis 8 Mal in einem Flugzeug. Und diesen Stress, den Flieger zu bekommen, dann haben die Flieger Verspätung. Und ich genieße jetzt wirklich mal, ich setze mich hier morgens aufs Rad und fahre an die schönsten Seen. Ich muss nicht auf die Uhr gucken. Also für mich ist das wirklich eine absolute Entschleunigung, muss ich sagen.
Ja.
Und ich finde, man muss auch immer so ein bisschen, egal was passiert im Leben, man muss allem das Positive abgewinnen. Und ich bin auch nicht jemand, der alles in der Zeitung liest, was jetzt da über Corona steht, oder mir im Fernsehen angucke. Man kann sich auch selber bekloppt machen.
Ja.
Ja, ein Freund von mir ist das wirklich passiert. Der hat sich wirklich alles, der war krank geschrieben, aber jetzt nicht wegen Corona, wegen was anderes, und hatte die Zeit, alle Zeitungen zu lesen, immer vorm Fernseher zu sitzen. Der hat nachher psychische Probleme gehabt, weil der sich so bekloppt gemacht hat. Und das sollte man einfach nicht machen. Man sollte sich an diese Regeln halten, und dann wird eh alles gut.
Ja, sicher, klar. Aber auch gerade so für den Kopf, also ich merke das ja, muss man mal kurz ausholen. Wir beide haben uns ja kennengelernt auf dem Schiff, bei dem ich im Hospital arbeite. Und das Schiff ist für mich auch wirklich immer so eine Szene, bei der du wirklich merkst, wer dreht hier durch und wer denkt mal an sich selber, wenn irgendwie was zu erleben, wenn es was zu erleben gibt oder wenn du entschleunigen kannst. Ne? Also gerade auf dem Schiff ist es ja so, dass viele Gäste durch viele Länder fahren und dann alles aufsaugen wollen, alles. Ne? Also die kommen nachher gestresster nach Hause, als es vorher war, weil die wirklich denken, oh mein Gott, ich bin jetzt gerade in der Karibik, ich muss in jedem Hafen raus, ich muss ein Selfie hier machen, ein Selfie da, und die rasten völlig aus, so, ne? Und das ist genau der Punkt, bei dem man da relativ klein auf einem Mikrokosmos sozusagen erleben kann, wie der Mensch so tickt. Und das Ganze hat auch einen Namen, das nennt sich FOMO. Fear of Missing Out nennt sich das. Das ist die Krankheit, die einem das Gefühl gibt, etwas zu verpassen, falls du das mal gehört hast. Also Menschen, die Angst haben, etwas zu verpassen. Und
Boah, das stresst ja, ja. voll. Da bist du ja dein ganzes Leben lang nur im Stress.
Ja, das ist so. Glaub mir, die laufen echt von Bug bis Heck hin und her. Und das sehe ich ja im Hospital, das ist ja das Schöne. Ne? Du musst ja nicht auf die Gäste zu, sondern jeder kommt mal ins Hospital. Und ja. Du siehst da wirklich die Hühner hin und her laufen. Aber na gut, da haben uns ja kennengelernt und deshalb dachte ich schon, ach krass, der Typ ist auf jeden Fall, der Jürgen ist auf jeden Fall sinnvoller im Podcast, weil er einfach ein cooler Dude ist, mit dem man schnacken kann. Ich hätte jetzt richtig Dauerdurchfall, wenn ich jetzt mit so einer wirklich krassen Medienperson wie dem Drosten aktuell reden müsste oder anderen Virologen, bei der ich genau weiß, ja, oh mein Gott, ja. Egal was der sagt, das steht morgen in 1000 Zeitungen so, und egal was ich sage, ich habe verkackt. Deshalb dann doch lieber mit den wirklich normalen Menschen, so wie du es auch selber über dich sagst, über die nicht normale Situation sprechen. Das ist schon krass. Was zum Abschluss, ich hoffe, also zum Abschluss dieses Themas, ich hoffe, dass diese ganze Nummer, was das Krankenhaus und die Pflegekräfte und die Ärzte angeht, jetzt nicht in so einem Robert-Enke-Syndrom ausartet, was einfach nur meint, dass als Robert Enke gestorben ist, ist ja beim Fußball ein richtiger Schock ausgebrochen und alle haben verstanden, Fußball ist nicht das Wichtigste, ne? Und alle haben gesagt, oh mein Gott, es gibt wichtigere Dinge im Leben. Und genau so ist es in der Klinik gerade auch. Alle sagen, ey Leute, es ist so wichtig, was ihr macht, und jede Rettungskraft ist echt ein Held und blablablub. Und wir haben alle momentan aber einfach die Angst, dass es nachher wieder abflacht. Dass nachher, wenn das alles vorbei ist und wir den Leuten den Arsch gerettet haben, also nicht nur wir, wirklich, ne? Ich stelle mich nicht über andere, sondern generell, wenn diese Welt den Arsch gerettet bekommen hat, dass das einfach dann wieder weitergeht wie vorher. Und da haben wir alle keinen Bock drauf. Das ist das.
Das glaube ich aber nicht. Dafür ist das. Nee, das glaube ich nicht. Also das hat gibt eurem Berufszweig wirklich einen richtigen Push. So muss es auch sein. Und ich glaube, die Anerkennung, die bleibt jetzt erstmal über eine ganz lange Zeit. Das glaube ich schon.
Die erste Anerkennung ist ja schon mal jetzt liquidiert worden. Die Pflegekräfte sollten einmal Zahlungen erhalten. Das wurde dann gestern leider aufgehoben. Deshalb, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich bin auch jetzt nicht derjenige, der meckert oder der irgendwie, ich bin in einer guten Position in meinem Job auch. Aber es ist natürlich schwierig, so viele Arbeitsgruppen, wenn man nur allein die Schichtarbeiter zusammennimmt, in einen Pott zu schmeißen. Ja,
das was Pflegepersonal, Pfleger, Krankenschwestern verdienen, das ist einfach ein Witz. Das ist eine Schande, diese Minimalgehälter für das, was die leisten. Und ich meinte gerade auch mit der Anerkennung, die Leute draußen, die euch die Anerkennung zollen, ich meinte jetzt nicht die Gehälter zahlen. Das ist echt traurig. Ja. Das ist wieder ein Thema für sich, traurig.
Ja, ist auf jeden Fall traurig.
Ja.
Na gut, aber naja, so abstrakt es wieder klingt. Robert Enke, habe ich ja eben erwähnt, Thema Fußball. Das, was ja auf jeden Fall momentan dem Volk fehlt, ist ja schon, muss man sagen, Fußball. Bist du Fußballfan?
Ja, ich habe ja früher aktiv selber Fußball gespielt. Mein Traumjob war es immer, Fußballprofi zu werden. Ich habe unter anderem
Probetraining. Ich auch.
Ehrlich, ich hatte ja. Probetraining beim 1. FC Kaiserslautern, bei Borussia Mönchengladbach und habe in der A-Jugend beim 1. FC Köln und Fortuna Köln gespielt.
Nein, ja. Krass, ich habe auch bei Gladbach gespielt. Wir sind natürlich nicht derselbe Jahrgang.
Ja, wollte ich sagen.
Bist du denn Köln-Fan momentan, weil du da irgendwie in Köln auch mal bist? Oder welche Mannschaft ist deine Lieblingsmannschaft?
Nee, ich bin eigentlich Bayern-München-Fan.
Nee.
Doch, echt. Weil ich ein ganz großer Fan von Uli Hoeneß bin.
Okay.
Ja, ja, ich bewundere diesen Menschen, was der als 27-jähriger Manager aus den FC Bayern gemacht hat. Und solche Menschen, die interessieren mich. Und von solchen Menschen kann man ganz viel lernen. Und immer, wenn was Schlechtes, und das war ja in der Presse ganz häufig, was Schlechtes über Uli Hoeneß geschrieben worden ist, da hat die Presse ganz oft vergessen, diese ganzen vielen guten Sachen, die eigentlich überwiegen, mal über Uli Hoeneß zu schreiben, wie viel Gutes dieser Mensch getan hat. Und deswegen, ich bin absoluter Fan von diesen Menschen. Uli Hoeneß.
Ja, da trifft natürlich in der Causa Hoeneß trifft ja der normale Rechtsstaat sozusagen auf das Emotionale, was er Bayern geschenkt hat oder auch dem Bundesland.
Nicht nur Bayern, auch anderen Menschen, was der organisiert hat für Notleidende. Und das ist, wenn man das mal alles aufschreiben würde, da hätte sie drei Wochen lang zu lesen.
Ja, und nicht zuletzt, Uli Hoeneß auch absoluter Macher, also unabhängig davon, was er jetzt de facto alles gemacht hat, aber er hat in einem ziemlich frühen Stadium, als Bayern nicht viel wert war als Fußballverein, hat er das ziemlich radikal und sehr gut hochgezogen.
Ja, das als 27-Jähriger.
Ich glaube, der ist in den Job auch so reingerutscht, ne? Das war jetzt nicht geplant.
Genau, der hat eine Knieverletzung gehabt, er konnte nicht mehr weiterspielen als Profi und ist dann ins Management. Und da war, wie du gerade gesagt hast, da war eigentlich der Tiefpunkt der Bayern erreicht.
Ja.
Die Zuschauerzahlen stimmten nicht mehr.
Ja.
Und der Verein war ziemlich am Boden. Und was dieser Mensch aus diesem Verein gemacht hat, unglaublich. Und für mich ist Deutschland immer so das Neidvolk, die Nummer eins als Neidvolk. Neid und Missgunst ist in Deutschland.
Oh. Neid haben doch immer nur die anderen.
Ja.
Man selber nicht.
Nein, ich persönlich bin ein Mensch, der solche Menschen, die Erfolg haben, der findet das geil und der bewundert das. Und ich bin jemand, der seine Energie dann für braucht, zu hinterfragen, warum hat dieser Mensch so einen Erfolg? Vielleicht kann man davon ja was in seinem Leben übernehmen und ich verbrauche nicht meine Energie für Neid und Missgunst.
Ja, das ist ja genau der Punkt.
Ja.
Ne? Energieverteilung.
Ja, ja, genau.
Dieselben Menschen investieren ja unheimlich viel Energie in Fehlersuche, in um in irgendwelche 20.000 Jahre alten Akten zu gucken, wo derjenige das und das mal gesagt hat, was dann nicht mehr zu seinem aktuellen Bild passt. Ja, also, ne, das ist natürlich Energieverschwendung, muss man am Ende sagen.
Ganz genau, das begreifen aber die wenigsten Menschen. Die sollten sich fragen, warum ist der so erfolgreich und ich nicht?
Ja.
Und sollten sich damit auseinandersetzen, warum das so ist.
Also in den seltensten Fällen wird es einem in den Schoß gelegt, das können wir schon mal verraten.
Ja.
Deshalb auch die wirklich erfolgreichsten Leute, ich finde auch die erfolgreichsten Künstler oder Sportler und, die sind nicht erfolgreich, weil die so schluderig sind, sondern weil das einfach Arbeitsschweine waren.
Ganz genau.
Auch irgendwie ein John Lennon, der vielleicht nach außen wie der Virtuose rüberkommt oder Paul McCartney, der irgendwie, ne, diese ganzen Kunstfiguren, ey, glaub mal, die sitzen nicht irgendwie auf der Couch und
so. Nee, die arbeiten 20 Stunden am Tag, aber das sieht ja wieder keiner.
Genau, ne? Genau, also da ist so viel Vorarbeit geleistet worden, dass es dann nachher, wie bei einem Magier, so einfach aussieht, ja, das verstehe ich, aber genau das ist ja nun mal die Kunst, so, ne, und das verstehen, glaube ich, die meisten nicht, bis sie dann mal selber sich rantasten und mal selber eine Gitarre in die Hand nehmen oder mal selber so wie du eine Moderation machen. Also das sind so Sachen, ich glaube, es ist dann einfacher zu sagen, ja, das könnte ich auch. Oder beim Fußball genauso, ja, warum hat er das nicht getroffen, ne? Aus 2 Metern vorm Tor, bla bla bla. Ey, Lunge, die trainieren jeden Tag diese Scheiße. Die schießen jeden Tag ins Tor. Die treffen 5000 Mal ins Tor. Und in dieser Stresssituation beim WM-Finale, sage ich mal, einen Elfmeter zu schießen, das hat für mich nichts Körperliches mehr.
Nein.
Das ist eine reine mentale Sache.
Ja, natürlich. Aus 11 Meter kann jeder das Tor treffen, ja, aber das hat halt was mit der Psyche zu tun. Da musst du psychisch auf der Höhe sein.
Oder halt auch nicht. Oder du musst halt wie Podolski sein, einfach ganz nicht nachdenken.
Genau, das sage ich auch immer. Den seine Einstellung oder den seine Gedanken ist für den Job total super. Dem ist das scheißegal. Der hat einfach Bock, gegen den Ball zu treten und macht sich überhaupt keine Gedanken. Und das ist super für den Job.
Ich schieße jetzt gegen den Ball und dann ist er drin, ja.
Mach ich jetzt rein.
Ja, für die Mannschaft. Ja, spannend. Thema Fußball, Volkssportart. Ich habe ein Spiel vorbereitet, Jürgen.
Ja, mach mal.
Und zwar Die Germans, du weißt ja, alle feiern Fußball, genau. Ob du jetzt irgendwie selber Fußball spielen kannst oder nicht oder ob du dich dafür interessierst. Spätestens bei der WM oder bei der EM wird es zum Volkssport und tatsächlich ist Fußball in Deutschland auch so eine Volkssportart geworden, dass ich, jetzt komme ich wieder aufs Schiff zurück, immer wieder beobachte, wie die Deutschen sich im Ausland geben. Ja, also die profilieren sich sehr häufig durch den Volkssport und sagen, ja, wir sind Weltmeister. Ne, wenn sie dann in irgendeinem fremden Land sind. Und das ist manchmal ziemlich skurril, weil die das auch in Ländern machen, in denen Fußball scheißegal ist. Mm. Und deshalb komme ich zum Spiel, das brachte mich auf die Frage. Wir spielen Volkssportarten. Und du darfst raten, welche Volkssportart in welchem Land denn zutreffend ist.
Sehr gerne, jetzt bin ich mal gespannt.
5 Länder habe ich vorbereitet. Ich frage dich, welche Volkssportart zählt in Argentinien?
Eigentlich würde ich da auch sagen Fußball, aber da gibt es, glaube ich, noch eine andere. Ist das Cricket?
Ja, es geht in die ähnliche Richtung. Die Volkssportart nennt sich Pato. Und die wiederum resultiert aus dem Polo.
Echt? Ist das Volkssport Nummer 1 in Argentinien? Das gibt's ja gar nicht.
Ja, wird tatsächlich als Volkssport gesehen. Mit dem Unterschied, Polo spielen anscheinend die etwas reicheren Leute in Argentinien. Und Pato ist nochmal so eine abgewandelte...
Pato wird mit Eseln gespielt, ne?
Auf Schweinen, auf ganz langsamen Schweinen. Genau. Nee, aber Pato ist Volkssport in Argentinien. Nummer 2, was würdest du sagen? Kanada.
Eishockey.
Ja, ist richtig. Mhm. Kanada ist Eishockey und das trennt sich aber. Im Sommer kommt Lacrosse noch dazu.
Was ist denn Lacrosse? Was ist das?
Lacrosse ist auch so eine Abwandlung. Du spielst mit Schlägern. Das hat ein bisschen was von Hockey. Ist auch ein Mannschaftssport.
Ah, okay.
Du hast nur einen speziellen Lacrosse-Schläger und du.
Ja, ich weiß, da ist so ein kleines Netz, glaube ich, dran, ne? Kann das sein?
Ja, genau.
Ja, alles klar, dann kenne ich das.
Okay, Lacrosse. Nummer 3, Irland.
Irland ist, glaube ich, Rugby.
Ja, ich muss das fast schon gelten lassen. Das ist es ist nämlich Schach.
Was ist Schach? Nee, Rugby, ne?
Es ist eine Abwandlung. Also das Ganze nennt sich Gaelic Football.
Jetzt sei mal nicht so schnippig, mein Freund.
Ja, die Elemente sind dieselben. Ja, es kommt aus dem Rugby. Wenn die Sportart ein Familienbaum wäre, dann wäre Rugby der Urvater. Und Gaelic Football ist halt die Abwandlung für Irland.
Ah, okay.
Die haben aber tatsächlich eine eigene Liga mit eigenen Regeln, die nochmal anders sind. Der Ball sieht anders aus, ist eine Knoblauchzehe und eine Flasche Bier sehr wahrscheinlich. Ja, und am Ende wird sich noch geprügelt und so. Nee, aber die Irländer sind auch ein hartes Volk. Also ich glaube, Rugby ist einleuchtend.
Ja,
ne? Ich habe richtig Respekt vor Rugby. Was die da körperlich stemmen müssen, ist schon echt ohne Schutzkleidung so wirklich.
Ja, vor allem, ich muss immer so lachen, wenn man sieht, was die so alles einstecken, die stehen wieder auf, schütteln sich kurz, dann geht's weiter. Und Fußballer, die rollen, die drehen 45 Pirouetten, halten sich eine Viertelstunde ihr Schienbein und in Wirklichkeit ist überhaupt nichts passiert.
Ja, also die Andreas Möller Gedächtnisschwalbe.
Die,
ne?
Die peinlichsten sind eigentlich immer die Italiener, finde ich. Die Italiener sind ja ganz schlimm. Die sterbenden Schwäne sind das.
Ja, aber ey, das ist wie, ich meine, du hast ja auch ein Kind. Das ist wie bei Kindern, wenn die sich auf die Schnauze legen und die sehen, dass es die Eltern schockt, dann fangen die auch an zu flennen. Und bei Fußball dann genauso, wenn die sich auf die Schnüsse legen und die merken, boah, das Publikum feuert total an und die sagen, boah, das war ein Foul und der Schiri, der guckt da schon genau drauf, dann lassen die sich nochmal so richtig fallen. In den 70ern oder in den 80ern war das, glaube ich, mit den Schwalben nicht so krass. Da bist du noch mit einem gebrochenen Oberschenkel bist du noch vom Platz gegangen. Ne?
Ja, aber jetzt guck dir bitte mal Frauenfußball an.
Ja, die sind hart, Alter, ehrlich.
Die sind, ich schwöre dir, das habe ich mal beobachtet. Die werden gefoult, die stehen auf und da geht's weiter. Und die Fußballer, die Männer, die Memmen, grauenhaft.
Wenn du mal siehst, wie so ein Messi einfach durch 12 Leute rennt, ne? Ey, da brauchst du wirklich eine falsche Bewegung und du hast den gelyncht, ne?
Ja,
das
klar.
Ist bei der Geschwindigkeit schon krass, so, ne?
Ja, aber meistens, jetzt mal ehrlich, aber meistens passiert ja überhaupt nichts. Nix, 0,0 nee. Passiert da. Die fallen auf einen weichen Rasen, die werden nur gestriffen und machen so, als ob sie einen doppelten Schienbeinbruch haben.
Guckst du vorher Fußball eigentlich?
Wenn Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften sind, dann gucke ich das schon mal, ja.
Ich finde das schon in der Geschwindigkeit schon langsamer, was
auf jeden
machen.
Fall. Ich habe mal Mario Basler, ist ja nicht gerade unbedingt, ist ein Kumpel von mir und nicht gerade unbedingt ein Fan vom Frauenfußball. Und der hat mal gesagt, wenn die Herren-Nationalmannschaft gegen die Damen-Nationalmannschaft spielen würde, würden die 25-0 verlieren.
Wer, die Frauen oder die Männer?
Die Frauen natürlich.
Ach, Mario, ey. Ja, gut, aber wenn es einer sagen muss, dann er, ne? Ich glaube, er musste auch
ein gewisses
Klischee aus seiner Seite erfüllen. Ich glaube, das war auch einer der letzten Spieler.
Typen.
So mit Effenberg und so. Vor allem auch einer der letzten, der noch geraucht hat als Profi.
Ja, und gesoffen. Gesoffen.
Das heißt also, er weiß im Grunde, wie schnell das Spiel geworden ist. Also er hätte jetzt mit dieser Einstellung hätte er, glaube ich, nicht mehr weit kommen können. Aber in den 90ern und so, da war ja kein Standfußball, das war ein guter Fußball. Aber es war schon langsamer und es war anders ausgelegt, also körperlich auch anders betont. Ne?
Ja, wenn der Basler noch richtig fleißig gewesen wäre, ja, und hätte richtig trainiert, dann wäre das echt ein Riesen-Weltstar geworden, aber der war halt super faul, ne?
Und trotzdem, was der trotzdem erreicht hat, Nationalmannschaft war drin, ne?
Der hat ja auch mal kurz in der Nationalmannschaft gespielt, oder? Mal ganz kurz.
Ich meine,
oder
schon,
hat er gar nicht?
Nee, ich meine,
ja, der war schon.
Ich meine, der war drin, aber der hat sich irgendwie verbockt. Irgendwas war da.
Ja, irgendwas war da.
Also,
ja, mit dem Trainingsfleiß. Trainingsfleisch, der hat wahrscheinlich einen Ermüdungsbruch gehabt.
Ja, aber ich guck mal gerade, Nationalmannschaft, Mario Basler hat insgesamt 30 Stück.
30, okay. Siehst du?
Krass, ne?
Ja, wie man das vergisst, wie schnell man vergisst. Wahnsinn, ey.
Okay, viertes Land, Kuba.
Kuba, boah.
Ah.
So, pass auf, Kuba, sage ich jetzt wirklich Schach.
War? Ja, weil, ach, du hast, glaube ich, so eine Vision, ne? Wie es in Kuba aussieht. Und
dass
wie
die nicht viele haben.
Der Buena Vista Social Club spielt. Ja,
genau.
Ja. Und dann sitzen sie da und dann, hey, lass mal schauen. Nee, Baseball.
Echt? Baseball?
Ja, und
in
zwar
Kuba?
Auf wirklich Weltniveau. Ja, Weltniveau. Baseball kommt aus Kuba oder kommt nicht aus Kuba, aber ist wirklich Weltklasse, Weltspitze.
Wahnsinn, dass der Fidel Castro das nicht verboten hat, weil das doch voll amerikanisch ist.
Ja, stimmt, Baseball, stimmt.
Ja.
Da muss man natürlich wieder überlegen, woher Baseball jetzt so als Ursport kommt. Das könnte natürlich wieder irgendeine Möchtegern-Abwandlung vom Cricket oder whatever sein. Nee, Baseball ist es. Und dann das letzte Land, Indien. Da kommst du nicht drauf, aber ja, gute Voraussetzung, ne? Aber Indien.
Indien?
Ja.
Indien, warte mal. Das ist wahrscheinlich auch eine Sportart, die es bei uns gar nicht gibt. Ist
korrekt.
Ist das, pass auf, ich weiß nicht, wie das heißt, aber kann das sein, dass das mit so, pass auf, das ist mit so einem kleinen Ball, wie ein, da wird ein Netz gespannt, wie beim Federball, und die spielen das aber mit den Füßen. Kann das sein?
Ah, ja, das ist aber, glaube ich, in Thailand.
Ach, Thailand war das, okay.
Das ist so wie Fußballtennis, ne?
Ja, genau.
Da weiß ich eh nicht, wie kommen die da aus einem Spiel raus, ohne sich nicht irgendwie den Nacken zerknacks. Also mega krass, was die für eine Beweglichkeit haben, ne?
Ja, aber was ist es denn in Indien? Elefantenrennen oder was?
Stimmt. Es nennt sich Coco. Coco.
Was ist das? Auch mit dem Ball.
Nee, richtig plump. Das ist einfach wie damals in der Schule. Ich glaube, du hattest auch diverse Spiele im Sport. Sowas wie Brennball oder
Völkerball.
Völkerball, genau. Mega geil eigentlich die Spiele. Aber ja, Indien hat das als Volkssport. Das ist eine Art Fangspiel. Da geht's ums Fangen und du sitzt auf einer Linie und das hat so ein bisschen was von Zwergenaufstand, wenn man sich das mal ansieht, wie die da rumlaufen.
Sehr geil. Da hat sich der Luke Mockwitsch bestimmt auch gedacht, bei seiner Fernsehsendung Fangen. Oh, das ist ein Indien-Volkssport, dann können wir da hier eine Fernsehsendung draus machen.
Ja, das
gibt's
kommt
ja
auf jeden
auch,
Fall.
Ne?
Jo, das war's schon mit dem Spiel. Schön, dann hast du ja fast alles erraten. Ich hätte ehrlicherweise auch bei Argentinien ganz klar gedacht, Fußball. Und es ist natürlich auch populär. Aber ich glaube nicht, dass jeder in Argentinien oder in vielen Ländern die Möglichkeit hat, da auch in Vereine zu kommen und da auch irgendwie so eine Zukunft sieht. Und dass er wahrscheinlich auch gar nicht als als Cliffhanger sieht, da erfolgreich zu werden.
Mhm.
Und kicken tun wir ja alle irgendwie so ein bisschen. Warst du denn mal beim Fußball kurz davor weiterzukommen?
Da habe ich ja nur ein Probetraining gemacht. Bei Gladbach, Kaiserslautern und in in Darmstadt 98, da hat der Labbadia, der hat ja seine Karriere begonnen in, bei Darmstadt 98, hat der Labbadia noch bei Darmstadt 98 gespielt? Nee, ich war letztendlich, war ich dann scheinbar zu schwach, um Profi zu werden. muss man ja dann irgendwann einsehen.
Bis heute rede ich mir ja ein, dass ich zu gut war. Genau. Ich wollte nicht, dass wir so kometenhaft in der Bundesliga nach oben kommen. Deshalb, ich will so ein bisschen noch, dass das eine gute Dynamik nimmt mit der Mannschaft und dann bin ich frühzeitig gegangen. Nee, aber ganz ehrlich, ja, ja. Ich war genauso. Also ich wurde immer, hätte mich am Ende vielleicht als Pfosten noch nutzen können, aber mehr auch nicht. Also letztendlich, man muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin 86er Jahrgang und wenn ich jetzt sehe, wer aus diesem Jahrgang Profi geworden ist, das waren nicht viele so, ne?
Wo hast du denn gespielt?
Bei Borussia.
Ach so.
Ja, und aus meinem Jahrgang, der Polanski, der Eugen Polanski, der ist gut hochgekommen und Johannes Vandenberg, der dann irgendwann in Hamburg oder in Düsseldorf gespielt hat auch. Hm?
Sagen mir gar nichts, diese Namen sagen mir jetzt gerade mal gar nichts.
War Eugen Polanski? Nee, er ist letztendlich noch polnische Nationalmannschaft geworden und ist momentan auch im Trainerstab von Borussia.
Ah, okay.
Genau, okay. Also der ist, der hat's, muss man sagen, doch in der Hinsicht geschafft. Aber, naja, ganz ehrlich, zwei Leute und da weiß ich, ich wäre nicht einer von den beiden gewesen, ganz klar. So, dann kommen wir doch mal zum Feedback. Wir haben ja bei Instagram auch in unserer Story erwähnt, dass wir mit dir hier schnacken dürfen.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Was sollst du mich von den Menschen da draußen fragen?
Ja, ganz ehrlich, ich will jetzt hier nicht zur Fragehygiene mutieren, weil ich glaube, du hast in deinem Leben schon viele Fragen bekommen und auch immer dieselben Fragen. Aber ich lese jetzt einfach mal so ein paar, die wir rausgefischt haben, vor. Fangen wir mal mit einer einfachen an. Ich glaube, die kannst du schnell beantworten. Jürgen, wie viel ist 5.000 geteilt? Nein, Spaß.
Ich habe meinen Taschenrechner hier daneben liegen. Sowas kannst du mich fragen.
auch mit Prozenten?
Nein.
Okay, Jürgen, hast du Angst vor einer Ansteckung aktuell?
Null. Weil Viren, die haben auch ihren Stolz. Die gehen an mich nicht ran.
Hättest du denn eigentlich Angst, wenn du jetzt wüsstest, du hast morgen einen Auftritt?
Ja, aber die Frage stellt sich ja gar nicht, weil...
Nee, aber der Moment wird ja irgendwann kommen, wo dann rechtlich gesehen oder Deutschland gesehen alles wieder möglich ist, aber wo einfach der Mensch und der Besucher und auch der Künstler natürlich geprägt von der aktuellen Phase denkt, gucken, ob das jetzt so aktuell gut
nein,
geht.
Nein, ich hätte keine Angst. Null. Ja. Nein, überhaupt nicht. Ja. Nee.
Weil demnächst werden sicherlich auch alle mit dem Auto kommen, wie beim Autokino. Die werden alle ins Oberbayern reinfahren.
Oder in so einem Astronautenanzug.
Kann man auch machen. Immer auf Nummer sicher gehen auf jeden Fall. Okay, dann die weitere Frage war, hast du eine Morgenroutine? Eine ganz spezielle Morgenroutine?
Auf jeden Fall. Mein ganzer Tag ist durchstrukturiert. Ich finde das auch ganz, ganz wichtig. Gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo man zu Hause bleiben sollte oder mal zum Spazieren nur rausgeht oder mal zum Radfahren rausgeht, sollte man Strukturen in seinem Tagesablauf haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man die nicht hat, dann kann man, glaube ich, in der Situation leicht verzweifeln. Ich habe meinen Tag durchstrukturiert, ja.
Also auch wirklich mit Wecker und du stehst dann auf und dann planst
du? Nee, Wecker nicht. Ich habe meinen inneren Wecker, der ist immer so zwischen 7:30 und dann beginnt mein Tagesablauf.
Ja, du bist ja gelernt auch Feinblechner.
Genau.
Musstest du da auch immer um die Uhrzeit aufstehen oder hast du da, war ein Schichtsystem sehr wahrscheinlich?
Da haben wir angefangen um 7:15 und habe gearbeitet bis 3:15.
Ja, ja. Vermisst du den Job? Hast du den nochmal gemacht?
Ich habe ja sehr lange an meinem Job gehangen. Also ich habe dann die Karriere gestartet, dadurch Big Brother. Und war aber nie dass ich gesagt habe, ja, dann setze ich jetzt alles auf eine Karte und ich kündige jetzt. Ich habe mir meinen Job immer noch offen gehalten. Also da war Ford, ich habe ja bei Ford gearbeitet, wirklich sehr kulant. Ich habe gesagt, hör mal, ich habe da jetzt die Chance, ich würde das gerne mal ein Jahr ausprobieren. Das wird wahrscheinlich sowieso nicht länger gehen, aber in dem Jahr habe ich halt die Möglichkeit, auch gutes Geld zu verdienen, würdet ihr mich beurlauben? Und dann haben die mich ein Jahr beurlaubt und dann das nächste Jahr habe ich gesagt, ja, das lief jetzt so gut, würdet ihr mich noch ein Jahr beurlauben? Das Ganze haben die fünf Jahre lang gemacht.
Nee.
Also das hat mir immer so diese Lockerheit gelassen, weil ich war auch in dieser Branche für nichts erpressbar oder wenn ich keinen Bock mehr gehabt hätte, hätte ich einfach sagen können, ey, das war's jetzt, ich habe eine geile Zeit gehabt, habe gutes Geld verdient, jetzt gehe ich aber wieder zurück in meinen Job. Ich hätte niemals meinen Job gekündigt. Dann wäre ich bei Ford, dann wäre ich bei Ford geblieben, weil ich bin auch so ein Sicherheitstyp. Ich habe eine Familie gehabt, für die Familie muss ich sorgen. Und ich wäre nicht so naiv gewesen, hätte meinen Job gekündigt. Dann wäre ich wirklich bei Ford geblieben, wenn Ford mich nicht beurlaubt hätte. Deswegen, den habe ich unheimlich viel zu verdanken.
Ah, krass. Die sind aber sehr wahrscheinlich immer noch in Köln, ne?
Ja, ja, klar. Das Werk, das Hauptwerk ist immer noch in Köln.
Trotzdem gut zu wissen, wenn man dann doch so eine Art handwerklichen Job hat, ne? Oder einen Job, der an der Basis, wenn wirklich alle Stricke reißen, noch
auf
was rausholen
Fall.
Kann.
Na klar, auf jeden Fall. Ja.
Also das ist das Schöne bei mir und Moritz. Ich muss jetzt auch mal für Moritz sprechen. Wir sind ja nicht Vollzeit in der Klinik, weil wir einfach durch andere Jobs, also er auch viel im Sportbereich oder ich auf dem Schiff oder auch im Videobereich, einfach uns immer diese Freiheit, die du auch erwähnt hast, erhalten wollen. Ne? Und wenn jetzt wirklich alle Stricke reißen, so wie jetzt gerade, wo wir gebraucht werden, dann sind wir auch 180% in der Klinik, kein Thema. Aber generell so dieses Gefühl, was du auch gesagt hast, wenn ich, nehmen wir mal an, ich bekomme eine Videoanfrage, die mir irgendwie nicht so passt, weil ist kacke, dann habe ich auch nicht den Zwang, das machen zu müssen.
Das ist das geilste Gefühl überhaupt. Was meinst du, wie viele Anfragen ich bekomme? Und egal, ob das jetzt TV-Anfragen sind, wo ich sage, nee, da habe ich einfach keinen Bock zu. Und das sieht ja aber ganz anders aus, wenn du keinen finanziellen Background hast und du bist gezwungen dazu, Dinge zu tun, die du eigentlich gar nicht möchtest. Und deswegen bin ich auch immer ein gern gesehener Gast bei Produktionsfirmen, wenn es Fernsehformate gibt oder bei Fernsehsendern, die wissen ganz genau, wenn der Onkel Jürgen zusagt, dann hat der voll Bock da drauf und dann können die sich auch 1000%ig auf mich verlassen.
Ja, man merkt es auf jeden Fall am Ende. Man merkt es nicht, es ist nicht so greifbar, dass man weiß, okay, der hat das und das jetzt falsch gesagt, sondern man merkt dann einfach in den letzten 20% deiner Leistung oder deiner Stimmung, dass es dir selber Bock gemacht hat.
Ganz genau.
Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Halt. Ja,
genau. Und das wird dann am Ende auch verwertet. Dann siehst du genau, okay, der Typ hat Bock. Und dann kommt, glaube ich, auch so ein Schneeballprinzip, dass ein Auftrag nach dem anderen kommt. Aber ich kann jetzt direkt mal eine Frage zu dem Thema reinschmeißen. Und zwar war die Frage unserer Instagram-Story. Gibt es ein Projekt, was du mal angenommen hast, das du gerne rückgängig gemacht hättest?
Nie. Nee, gibt es bei. Nee, gibt es nicht.
Nee, einfach nee. Also auch nichts, wo du wirklich ansatzweise denkst, okay, es geht jetzt gar nicht ums Image, ob es dir imagemäßig geschadet hat. Ich glaube, da stehst du drüber.
Da stehe ich drüber, ja.
Aber ob du, weiß ich nicht, ich kann mir nur denken, vielleicht Projekte, wo du dir mehr erhofft hättest oder wo du dich irgendwie übernommen hast, weil du dachtest, ach nee, ist doch nicht mein Format oder ich hatte doch nicht so viel Bock, wie ich gedacht hätte.
Nee.
Oder ist alles einfach nur eine reine Glanzleistung gewesen?
Nee, bestimmt nicht alles eine Glanzleistung gewesen, aber alles das, was ich getan habe, habe ich mit Herzblut getan und gerne getan. Also da ist überhaupt nichts dabei, was ich bereue oder sagen würde, hätte ich das bloß nicht gemacht. Nee, null.
Okay, dann schließe ich direkt mit der nächsten Frage an. Die lautete nämlich, gibt es ein Format, bei dem du de facto Stand jetzt niemals mitmachen würdest? Sehr ehrliche Frage.
Ja. Es gibt bestimmt Fernsehformate, wo. Ja, klar, gibt es ein Fernsehformat, wo ich niemals dran teilnehmen würde. Das ist erstens Adam und Eva.
Ja, du gibst ja jetzt auch nicht so eine gute Eva ab, deshalb.
Und zweitens wäre das Sommerhaus der Stars, weil du ja da mit deiner Partnerin reingehen müsstest. Und ich bin's ja so, ich halte ja mein Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit raus. Finde das auch ganz schlimm, wenn welche nur noch mit ihrem Privatleben durch die Gazetten spazieren. Diese beiden Formate, an denen würde ich niemals teilnehmen.
Okay, das stellt sich mir ja so auch privat die Frage. Ich kenne dieses ganze Business jetzt nicht, aber es wird ja sehr wahrscheinlich auch alles irgendwie gedeckelt von einer Produktionsfirma. Ne? Lass es jetzt mal Endemol oder sowas sein. Das sind ja sehr wahrscheinlich alles irgendwie Formate, die sich am Ende so bündeln, oder? Die, über eine Firma.
Nee, also es gibt ja ganz viele Produktionsfirmen und mal ist es die, mal ist es Endemol, mal ist es eine andere Produktionsfirma.
Also da gibt es nicht so eine Produktionsmafia.
Nein.
Nee. Bei Promis unter Palmen würdest du aber nicht mitmachen, oder?
Doch, da würde ich auf jeden Fall dran teilnehmen. Ja, klar.
Was?
Also da müsste ich ja nicht mit meiner Partnerin hin. Und ich finde, wenn man sich total menschlich benimmt, wie das zum Beispiel der Tobias macht, ja, der kann es vielleicht nicht rechnen, aber das ist der Einzige da in dem Ding, der menschlich ist.
Aha.
Und wenn du wirklich vom Charakter so bist und du zeigst dich so, kann das für dich nur Vorteile haben. Wenn du natürlich ein Arschloch bist wie der Jotta oder die Desiree Nick,
ja,
dann kann der Schuss auch ganz leicht nach hinten losgehen. Aber wenn du dich so gibst, wie du wirklich bist und du bist menschlich und zeigst Herz, dann hat sowas immer einen Vorteil für dich, wenn du an so einer Sendung teilnimmst.
Ich glaube, solche Formate haben aber einfach nicht viel Platz für solche. Also die haben, ich bin mir relativ sicher, es muss ja auch ein gewisses Gefälle in dieser Gruppe
sein. Ja, logisch. Deswegen gucken wir das doch auch so gerne.
Ja, es muss ja was, am Ende muss ja was passieren. Und ich glaube, wenn du da oben sitzt und du sagst, wen wollen wir da drin haben, rein charakterlich, dann ist, glaube ich, nur Platz für einen Jürgen.
Ja, hast du recht.
Also für einen relativ vernünftigen Typen, der da rein kann. Ja. Ne? Und in dem Fall war das ja vielleicht der Tobias.
Tobias.
Das wäre natürlich absolut langweilig, wenn 10 Leute einfach nur richtig schön harmonisch da arbeiten würden und leben würden. Hast du natürlich am Ziel vorbeigefilmt, kann man sagen. Ne?
Ja, und gestern ist ja auch Desiree Nick zurückgekommen, hat direkt wieder Protest in dieser Bude veranstaltet, hat sich dann bei einer Challenge verletzt, kommt auf Krücken zurück und verlangt dann von den Leuten, die sie nur fertig macht, dass sie von denen Mitleid bekommt. Und da kann man ja sagen, nee, dann kriegst du eben kein Mitleid. Du bist halt scheiße. Du behandelst andere Leute von oben herab und meinst du bist die Einzige, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen und du bist die Einzige, die hier was auf dem Kasten hat. Ich fand das super, dass die auch direkt wieder gehen musste.
Ach so, okay. Ja, krass. Also das ist, ich bin so weit weg von dieser Szene, ne? Aber es hat natürlich alles Unterhaltungscharakter. Nee,
ich gucke solche Sendungen werden natürlich in der Medienlandschaft immer so als Trash verkauft. Ich gucke das aber, das hast du gerade am Anfang unseres Gesprächs mal angedeutet. Ich gucke das total gerne aus psychologischen Gründen.
Ja.
Wie entwickeln sich diese Menschen da? Du merkst jeden, der da reingeht und möchte sich gerne mal von einer anderen Seite zeigen, die aber gar nicht wirklich seinem Naturell entspricht.
Genau.
Und das kannst du nicht durchziehen. Und dann fallen die Masken und die zeigen dann wieder ihren wahren Charakter. Das ist alles so interessant.
Total.
Das wird zwar immer als Trash verkauft, aber ich finde, das ist sehr viel mehr wie Trash.
Ja, ich meine, am Ende, mir geht es auch selten darum, wie die Formate sind, sondern ich habe das ähnlich wie bei Schützenfesten oder auch beim Ballermann oder auch beim Karneval. Mir geht es mehr darum, was das aus den Leuten macht, die das sehen.
Ist so.
Also ich bin der Meinung, Fernsehen oder auch Medien, die können einen Menschen dümmer machen.
Verblöden, ja.
Genau, also Fernsehen kann kluge Menschen klüger machen und dumme Menschen dümmer.
Ja, stimmt, hast du vollkommen recht.
Das ist so der Trigger, der dahinter steckt. Und wenn das natürlich Leute sehen und sich ein Beispiel an Desiree Nick nehmen oder an whatever wem, dann hast du mit den Leuten irgendwann zu tun. Und nicht zuletzt liegen die auf einmal bei mir im Patientenbett und ich denke, Alter, was ist mit dir hier verkehrt, Mann?
Ja, es gibt zum Beispiel, da habe ich auch mal was drüber gesagt, gab so eine größere Pressegeschichte, dass Desiree Nick 99 Euro dafür nimmt, andere Menschen zu beschimpfen, ja?
Ne.
Dann, pass auf, doch, dann sage ich mir, wo sind wir hingekommen? Von Desiree Nick ist das doch total clever, das zu machen. Aber wer ist so dumm und legt 99 Euro hin, dass er sich beschimpfen lässt? Also, das ist ja unglaublich. Von Desiree Nick ist das unheimlich schlau, aber dass es dafür überhaupt einen Markt gibt.
Das ist ja schon Fetisch.
Unfassbar. Ja, genau.
Das ist halt die Frage, wie man sich, ist sie dabei nackt oder darfst du nicht in der...
Das will auch keiner sehen, das ist ja noch schlimmer.
Das ist schon die Beschimpfung.
Genau.
Ja, aber ich glaube, wir haben jetzt schon 3 Minuten länger über Desiree Nick gesprochen, als es sein darf. Von daher kommen wir noch zur letzten Frage. Warte mal, habe ich hier noch eine? Ja gut, die Standardfrage, wo ist Slatko? Klar, wo ist er?
Wo der ist, weiß ich doch nicht. Irgendwo in Nattheim, wo der herkommt.
Sehr wahrscheinlich, hast du überhaupt noch was mit ihm zu tun? Hast du gehabt, Kontakt?
Nein. Null Kontakt.
Okay, ich glaube, ihr seid auch ganz andere Typen, ne?
Also, ja, voll. Ja.
Ich glaube, Slatko, also auch nur aus der Ferne betrachtet, so ist ein anderer Schlag Mensch. Ihr habt euch, glaube ich, gut verstanden in dieser Lage, aber alles außerhalb der ganzen Sache wird schwierig.
Ja.
Ne? Das war so eine Zweckgemeinschaft, scheint mir schon so. Ne?
Ja, genau, das stimmt, was du sagst. In der Situation war das alles okay, aber dann draußen hat man schon gemerkt, dass, ich bin da, glaube ich, ein bisschen geerdeter gewesen wie er.
Ja, er hatte doch mal so einen skurrilen Auftritt noch, wo er dann... Leute live beleidigt hat, glaube ich.
Ja, das war beim Grand Prix. Beim Grand Prix, Vorentscheid. Ja. Da hat er doch dann die Leute noch beschimpft, Fotzköppe genannt und das war so im Fernsehen seine offizielle Hinrichtung.
Ja, manchmal muss man die Wahrheit einfach in seinem Kopf behalten.
Nein, es ging doch darum, also wir haben bestimmt nicht die Gesangsqualitäten, um an einen Vorentscheid des Grand Prix teilzunehmen, ja? Mhm. Und wenn man mich dazu angefragt hätte, hätte ich gesagt, pass mal auf, meine Stimme, die reicht für die bisschen Kirmesmusik da am Ballermann, aber bestimmt nicht, um in einem Grand Prix aufzutreten, ja? Mhm. Und da gehörte dann schon ein bisschen Realitätsverlust dazu bei Zlatko, glaube ich.
Ja, weil das sehr wahrscheinlich auch gepuncht wurde, ne? Das ist sicherlich zu 80%, geil, machst du super, machst du toll, ist er ja in so eine Bubble reingekommen, die einem das Gefühl gegeben hat.
Genau das war das. Nur Schulterklopfer um sich rum, ja. Du hast nachher wirklich die Realität nicht mehr gehabt.
Ja, die ja letztendlich auch nur Schulterklopfen, um ihren eigenen Job zu sichern.
Ganz genau so ist es.
In so einer Maschine bist.
Ja, der war eine Geldmaschine, da konnte man in der kurzen Zeit viel Geld mit verdienen und da wurde immer gesagt, du bist super, du bist toll, du bist der Beste, du bist jetzt ein Star. Ja. Das, was ich immer total abgelehnt habe, haben sie ihm erzählt und er hat das auch noch geglaubt.
Und er hat das auch noch geklauft, ja. Ja, das hat so ein bisschen was von Landwirtschaft, ne? Da wird das Schwein irgendwie, nicht körperlich
durchs Dorf getrieben.
Aber der wird da gemästet und mit Antibiotika gefügig gemacht und allem und irgendwann wirst du da ausgeschlachtet im wahrsten Sinne. Also,
das Antibiotika war in diesem Fall Kohle.
Ja, genau. Das stimmt. Wobei, es gibt ja doch viele Konzepte, die auch sagen, ey Leute, ganz ehrlich, ich mach das und danach ziehe ich mich zurück und ich habe von mir aus 1 Million gemacht und dann habe ich doch ein gutes Start-up sozusagen. Ne?
Ja.
Also warum eigentlich nicht?
Nee, alles gut.
Da kommt mir die Geschichte von dem, wie hießen die noch? Ach, die haben diesen Song geschrieben, dieses Liquido, genau, Liquido hießen die.
Ja.
Die haben das zum Beispiel ganz bewusst so gemacht. Die haben diesen einen Song gemacht und dann formal ein Album rausgehauen, dann ist der Song durch EA Sports gegangen, also FIFA 97 war das, glaube ich, da PlayStation und so weiter. Und dann ist jeder aus dieser Band mit 1 Million Mark damals rausgegangen und hat sein persönliches Ding daraus gemacht.
Kann man ja auch so machen, aber die haben dann selber nicht, aber diese Typen, das sind Typen, die haben dann nicht selber von sich gedacht, dass sie Weltstars sind.
Nee, das sind Unternehmer, weißt du? Ganz klassische Unternehmer.
Ja, genau.
Ja. So war es auch.
Dann ist ja auch alles gut, aber in dem Fall war das bei Zlatko ein bisschen anders. Der hat dann wirklich gedacht, der wäre das Maß aller Dinge.
Ja, krass. Bei Big Brother war der Gewinn 250.000 Mark, ne?
Ja, genau.
Okay. Und die anderen Platzierten, Zweiter und Dritter, die haben nichts bekommen, oder doch?
Der zweite Platz hat nichts bekommen. Der war ja meiner, der zweite Platz.
oder du hast noch Ansprüche, frag mal nach. So.
habt ihr da nicht eine Überweisung vergessen, ne?
Jürgen, jetzt wo du gerade anrufst, ja. Naja. Okay, letzte Frage aus dem Netz. Ich muss aus höflichen Gründen noch die Frage stellen, und zwar aus höflichen Gründen dem Detlef gegenüber, wo du dir deine Haare hast transplantieren lassen.
Boah, der hat da wirklich ein Fass ins Rollen gebracht. Da schreiben mich Leute an, ja, das wäre ja so toll gelungen und wo ich das hab machen lassen und so. Und der hat mich wirklich eine Woche lang permanent angeschrieben. Dann habe ich ihm geschrieben, könnte man beim Aldi, man müsste zum Aldi an die Kasse, da muss man Betrag X bezahlen, dann bekommt man eine Adresse vom Dann schrieb der mir einen Tag später, er wäre jetzt zum Aldi gegangen, hätte gefragt und die wüssten davon nichts.
Scheiße. Und seitdem nichts mehr gehört?
Doch, der hat dann, glaube ich, nochmal geschrieben. Ich habe es mir noch gar nicht durchgelesen.
Ist das denn viel? Also wirst du da, das hat ja, ich sag mal, hat jetzt nichts mit Stalking zu tun, aber wirst du da viel belagert, wo du dann einfach nur auf Ignore stellst und denkst, nee, das ist mir jetzt zu viel?
Nee, ich gucke da immer mal rein, dann gucke ich mir das an und dann beantworte ich die auch. Jetzt hat man ja eh ein bisschen mehr Zeit. Sonst habe ich das immer auf Flugplätzen gemacht, wenn ich auf meinen Flieger gewartet habe. Aber es war ja auch so in der Presse so eine große Diskussion, dass Kollegen von mir für Geburtstagsvideos jetzt Geld von ihren Fans nehmen. Und da habe ich mich ja auch zugeäußert.
Oh,
Das mache ich eigentlich. Also man kann nicht alle Videowünsche erfüllen, weil das wirklich ins Unermessliche geht. Das sind im Jahr ungefähr 800 Anfragen für Geburtstage und Hochzeiten. Ja, also jeden Tag so zwischen 2 und 3. So, und wenn du das mal 365 rechnest, dann kommst du so auf circa 800. Das kann man nicht alles, aber den größten Teil schaffe ich und mache ich auch gerne. Und ich nehme keine Kohle dafür. Ich mache das alles noch umsonst.
Nimmst du es denn übel? Ist das so eine Art, ja, wie wird man das sagen?
Das ist ja eine Charakterfrage. Also ich finde, das ist eine Charakterfrage. Die haben sich auch durchgerechnet. Ey, wenn das 800 Dinge sind, das könnte man so und so viel Geld mit verdienen. Weiß ich nicht. Ist auch irgendwie eine Charakterfrage. Weil das sind Fans und den Fans hat man auch einiges zu verdanken und dann kann man dem, wenn man die Zeit dafür hat, auch ein Video umsonst mal.
Klar. Ja, wenn du es noch selber in der Hand hast und das selber entscheiden darfst, dann klar. Wenn das jetzt irgendwie 1000 Anfragen oder 2000 werden, so wie bei mir, dann wird's schwierig.
Sehr gut.
Aber ich nehme da auch nicht viel Geld für. Also ich komm über die Runden, das passt auf jeden Fall. Ich mache das dann immer von Land zu Land. Ne? Der eine will dann aus Mexiko einen Gruß haben. Nee, Spaß, ist alles gut. Ja. Kommt jetzt nicht auf irgendwelche Ideen, Leute, ganz ehrlich. Demnächst am Beatmungsgerät auf Intensiv. Ja, hi, alles Gute. Lass mal gut sein, ganz ehrlich. Ja. Na gut, hey, wir haben jetzt echt schon eine gute Zeit geschnackt. Ich muss mal vorwegnehmen, die ganzen Rubriken, die ich normalerweise mit Moritz habe, die habe ich jetzt wegfallen lassen. Also das ist alles Peng, weil Moritz heute nicht dabei sein kann, haben wir einfach mal ein bisschen vor uns hingeschnackt. Aber eine Rubrik wäre mir noch wichtig und das ist unser Lagerfeuer. Und da habe ich noch zwei persönliche Fragen an dich. Und dann ist, glaube ich, hat der Talk seinen Zenit erreicht.
Ja, mach mal.
Okay, auf welchen Kontakt im Handy bist du, neben dem Kontakt von mir und Moritz natürlich, am glücklichsten? Also auf welchen Kontakt bist du stolz und welcher Kontakt hat dir wirklich was gebracht in deiner Karriere und macht dich glücklich, wenn du ihn siehst?
Also auf den Kontakt, auf den ich stolz bin und der mir am meisten in meinem Leben gebracht hat, ist meine Tochter. Der Kontakt mit meiner Tochter. Okay. Ich bin halt sehr viel in Österreich und sie lebt halt in Köln und jettet mittlerweile auch schon durch die... Ja, es gab wirklich mal eine Zeit, haben wir uns nur auf Flughäfen getroffen. Die ist Unternehmensberaterin und die berät wirklich Milliardenkonzerne auf der ganzen Welt. Und da gab es wirklich Zeiten, haben wir uns auf Flughäfen verabredet, dass wir uns überhaupt mal sehen.
Vor allem, man muss ja sagen, deutlich bessere Zeit, sich überhaupt zu sehen über Skype oder FaceTime oder Facebook, als noch vor 100 Jahren,
auf jeden Fall.
Katastrophe war. Ich beneide auch immer, wo ich gerade beim Thema 100 Jahre bin, ich beneide auch immer meine Eltern, wie die damals in Urlaub gefahren sind mit irgendeiner ausgedruckten Karte oder
Landkarte. Das sage ich dir, das ist für mich die größte Erfindung nach der Geschirrspülmaschine, also noch vor der Geschirrspülmaschine, ist das Navigationssystem. Ehrlich, wenn
Hammer.
Ich weiß das immer so zu schätzen, bei Karnevalsauftritten, da hast du schon mal, also mein Rekord war 7 am Tag, ne? 7 Karnevalsauftritte am Tag. Und wenn du da immer noch in die Karte reingucken müsstest, so gibst du das einfach ein und dann fährt das Navigationssystem dich dahin. Das ist echt so eine geile Erfindung.
Genau, also da kannst du ganz anders planen und mit so einer Scheißkarte weißt du gar nicht, ob die aktuell ist oder nicht. Und ja, das hat schon was von Walz, wenn man da irgendwie wie so ins Blaue hineinfährt. Okay, deine Tochter war die Antwort. Dann nächste Frage im Lagerfeuer. Die habe ich dem Moritz auch schon mal gestellt und die habe ich mir wiederum auch schon gestellt. Und zwar, welchen Job könntest du nie machen?
Den ihr macht. Deswegen habe ich auch so viel Respekt davor.
Das war auch unsere Antwort. Nein.
Ich habe da so Respekt vor und ich könnte niemals ein Arzt sein.
Doch, könntest du.
Nee.
Aber es ist natürlich alles auch, ja, ich glaube, zu einem gewissen Teil muss man neugierig sein und körperlich neugierig und das bist du ja auch. Du machst ja auch Sport und willst ja auch deinen Körper verstehen. Aber ich glaube, was dann dazu kommt, ist so diese Maschine, die im Krankenhaus stattfindet. Und ich glaube, da hättest du ja tatsächlich.
Da hätte ich Probleme mit, ja, stimmt. Da würde ich jeden Tag ausflippen, das Ganze glauben, ja.
Ja, also das ist auch tatsächlich das, woran wir gedacht haben. Wir haben das natürlich nicht als Antwort genommen, dass wir auch Probleme haben, in dem Job zu arbeiten, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, das ist wirklich unabhängig von dem ganzen Leid, was man sieht und körperlichem, ist das eine Maschine, die nicht richtig läuft im Krankenhaus. Und die würde dich, glaube ich, verständlicherweise...
Das stimmt schon.
Die Antwort von Moritz war Immobilienmakler.
Immobilienmakler ist doch super. Ist doch ein geiler Job.
Nee, ich glaube, er meinte eher damit... Also er hat, glaube ich, Probleme damit... Produkte zu verkaufen, hinter die er nicht so komplett steht. Und,
ja, aber muss er doch nicht. Dann soll er halt nur Luxusimmobilien verkaufen.
Ja. Werde ich ihm mal sagen. Ja. Mein Job war LKW-Fahrer. Ich könnte nicht LKW-Fahrer sein.
Nee, könnte ich auch nicht. Weißt du, da würde mich ja aufregen, es gibt ja keine Autobahn mehr ohne Stau. Das ist ja, und dann jetzt noch an den Grenzen stehen und so. Das ist so viel verschenkte, vertane Zeit.
Total.
Im Stau stehen.
Ja, und
die rauben mir meine Lebenszeit, dieser Stau. Raubt mir meine Lebenszeit.
Ja, und du bist auch letztendlich in so einer Maschine drin, an Umfeld, ne, andere LKW-Fahrer und gar nicht so, du hast gar nicht so die wirklich krassen, tiefen Kontakte zu Leuten. Du bist ständig unterwegs, du bist körperlich nur am Sitzen. Ne? Also, boah.
Ja, aber es gab mal eine Zeit, da wurde im Fernsehen der Job des LKW-Fahrers einen sehr schmackhaft gemacht. Ja. Und zwar, weißt du auch, auf Achse. Kennst du das noch, die Serie auf Achse?
Ja, ja, ja.
Die Serie lief, da wollten alle Kinder LKW-Fahrer werden. Und heute wollen alle Kinder Influencer werden.
Ja, ja, ja. Das Ach, es ist hart, ey. Ganz ehrlich, das ist echt ein Problem, wenn die wirklichen Jobs, die die Welt braucht, einfach nicht mehr gemacht werden.
Ja.
Ne? Wenn du weißt ja selber, in welches Loch man fällt, wenn man in dieser Filterbubble ist und wenn man merkt, okay, ich habe jetzt nichts wirklich Fundamentales gemacht oder gelernt, dann stehst du auf einmal da.
Ganz schlimm, ganz schlimm. Es wird auch bald keine Handwerksberufe mehr geben, weil die aussterben. Weil wer will denn noch als Schreiner, Maurer arbeiten? Will ja keiner, die wollen alle Influencer werden.
Du wirst aber auch mit 14, 15 wirst du da aber auch abgegriffen. Na, und dann verdienst du auch mit, wenn du Glück hast, 15, 16, verdienst du auch so viel, wie ich niemals verdienen werde.
Ja,
und
stimmt.
Ich glaube,
stimmt.
Also stimmt. Da jetzt irgendwie, ich mache den Kiddies auch keinen Vorwurf, ich mache eher den Eltern dann oder den Erziehungsberechtigten einen Vorwurf, wobei das auch schwer ist, da so einen 16-Jährigen einzufangen, der den Eltern auch noch beweisen kann, guck mal hier, ich hab 1.000 Euro einfach so verdient. Ne? Schwierig,
ja, ja,
ey.
Ja,
super,
ja,
schwierige Welt.
Ja, hast du recht.
Aber Jott, Lotze Level. Hör mal, Jürgen, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Es sei denn, du willst noch was loswerden oder hast noch eine Frage oder hast noch einen Appell.
Nee, wir haben sehr, sehr viele Themen besprochen, war ein sehr schönes Gespräch.
Perfekt. Super. Dann würde ich auch sagen, im Namen von Moritz, vielen Dank an alle da draußen, die uns weiterhin Feedback schicken. Die nächsten Folgen werden sicherlich wieder ein bisschen mehr in Richtung Medizin gehen und Sport, weil dann wieder der Dr. Tellmann dabei ist. Aber wir werden auch nicht die Chancen auslassen, noch weitere Gäste einzuladen. Wir haben da noch so 2.000, 3.000, 4.000 Ideen. Also auch an dich. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass wir so entspannt schnacken konnten und auch so völlig unkompliziert, muss man auch mal sagen. Besucht den Jürgen auf Instagram, besucht ihn auf Facebook oder am Ballermann. Und für weitere Fragen wendet euch einfach an unser Instagram-Profil awesomeandaverage_podcast.
Alles klar.
Wir sehen uns. Bis
Super.
Dann. Tschüssi.
Ciao. Tschö.